Ja, den Monat November, es ist ein besonderer Monat. Wisst ihr denn warum? Also am 31.10. ist es Reformationstag und am 15. November, was ist das? Buß- und Betag. Ja, und das erinnert uns, dass wir also hier etwas nachdenken sollten. Ja, ihr wisst, also am Dienstag dieser Woche, da war am 31.10. der Reformationstag. Und Luther in seiner Kernaussage war sola gratia, sola fide, sola scriptura. Das heißt, denn allein durch Gnade, allein durch den Glauben und allein aus der Schrift erlange der Menschen sein Seelenheil. Mehr brauchen wir nicht. Aber so hat die Wissenschaft, also Luthers Kernanliegen, weitergegeben oder formuliert. Aber der Walter, der hat also eine Geschichte gelesen, die mich also auch mal auch sehr persönlich auch sehr angesprochen hat. Der verlorene Sohn, es kann auch die verlorene Tochter, ist das ähnlich? Ja. Aber ihr wisst also, wenn ihr dann in Lukas lesen, es gibt also man also viel um verloren im Kapitel 15. Erstmal im verlorenen Schaf. Verlorenen Groschen, ja, es geht um Geld, und danach um verlorenen Sohn, ja. Aber in dieser Geschichte, es gibt nicht nur einen Sohn, es gibt drei Personen. Es gibt Gott und es gibt zwei Söhne, ja. Und da habe ich mir auch gedacht, hat das dann damit zu tun, auch mit was Luther auch beibringen wollte, sola gratia, sola fide, sola scriptura, versuchen also die Verbindung zwischen dieser Aussage, die wir also in der Reformation haben, und in dieser Geschichte. Ja, es ist eine sehr bekannte Geschichte, ihr werdet so viele sagen, ja, das wissen wir schon längst. Wir haben schon also beim Kinder schon gelernt, wir haben also gelesen, was gibt es Neues, was zu lernen darüber. Ja, das kann man sich also schon fragen, ja. So oft habe ich das gehört. Ja, ich will das nicht mehr hören. Ja. Aber vielleicht haben wir noch, wenn man dem Herrn fragen, vielleicht etwas Neues zu lernen, wer weiß. Ja. Und dann hat er auch mit der Aussage von Luther zu tun. Aber das möchte ich also in dieser Predigt versuchen, also etwas versuchen zu finden. Ja, das beginnt also dem Aufbruch. Der Sohn verlässt seinen Vater. Ja, in der Geschichte sind drei Personen erwähnt, habe ich schon vorher gesagt, der Vater und die zwei Söhne. Aber beiden Brüder haben sehr viel Ähnlichkeit mit uns. Beide, nicht nur eine, sondern beide. Ja, diese Geschichte zeigt uns aber auch Gottes Verhalten. Was haben wir denn für einen Gott? Ja, es ist geprägt von Liebe und Barmherzigkeit. Aber ich habe also auch mal erkannt, als Walter das gelesen hat, dass der Vater seine Erbe geteilt und abgegeben hat, aber nicht nur bei dem verlorenen Sohn, sondern bei dem anderen auch. Also der andere hat was bekommen. Also beide. Ja. Also, der jüngere Sohn, ein reiches Gutsherrn, hält es zu Hause nicht mehr aus. Ja, warum? Er will hinaus in die Welt. Ja, die Welt ist schön. Der hat viel zu bieten. Ja, und etwas erleben will er. Er will sein Leben in Vorderzügen, ja, genießen. Ja. Aber beide Söhne haben alles gehabt, also was man träumen kann. Ja, es ist nicht alles so, ne, die also an die Welt kommen und das also alles zu Hause haben in der Familie. Aber die sind also, können wir davon ausgehen, dass sie, weil die aber vielleicht also groß war, dann haben sie genug zu tun gehabt. Also mal also, dass sie also wirklich ja, keinen Bedarf, also irgendwo woanders was zu suchen. Ja. Ja, und was obendrein, die lebten in einer Beziehung mit seinem Vater, mit dem Vater. Aber der jüngere Sohn wollte einmal nicht mehr. Ja. Kann man sich fragen, was den jüngeren Sohn veranlasst hat, den Vater zu verlassen? Ja. Wie ist das möglich? Ich habe alles. Ja. Ich habe alles, was mich Freude und Frieden geben kann. Ich bin versorgt. Ich habe einen lieben Vater und vielleicht Mutter auch. Meine Familie lieben mich. Vater, Mutter, Familie. Ich habe eine gute Beschäftigung, aber trotzdem bin ich unzufrieden. Sind das unsere Gedanken, die uns oft von Gott wegbringen? Unzufriedenheit. Ja, es gibt immer so vielleicht einen Punkt, den sagen, ja, das gefällt mir nicht, ich will also was anderes leben oder was anderes hören. Ja. Irgendwann wird vielleicht das Bibellesen ja mühsam, weniger. Man will vielleicht andere Bücher lesen, die spannender sind, ne, und Romane, wo nicht immer von Gott die Rede ist. Und vielleicht noch was anderes. Manchmal ist es eine Entwicklung. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das schleicht sich in den Monaten, in den Jahren hinein, dass man immer mehr und mehr so sich entfernt. Ja, es dauert vielleicht Jahren. Ja, und schlussendlich dann entfernt man sich immer mehr von Gott und irgendwann will man sein wohlverdientes Erbe ausbezahlt haben. Nach dem Motto, so lange diene ich dir, jetzt gib mir, was mir zusteht. Ja. Gesundheit, Geld, Urlaub, nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrmals vielleicht. Meine Vorstellung will ich haben, meine Hisch und alles, was ich für richtig halte. Und. Ja. Und wenn wir das alles haben, oder zumindest ein Teil davon, brauchen wir Gott ja sowieso nicht mehr. Und was will er von mir? Hat er Ansprüche an mir? Oder bin ich frei von allen ja, Belastungen oder Befehle von meinem Vater? Wie man sagen kann, Befehl. Ja. Und was hat er denn einen jüngeren Sohn, nachdem er seine Erbe bekommen hat? Er hat sich umgedreht und er ist also weggegangen. Wo ist er denn weggegangen? In der Welt, ja. Der hat viel Geld gehabt, in einem fremden Land, fern der Heimat, dass niemand ihn sieht. Ja. Und bis schlussendlich alles weg war. Bis er schließlich einen anderen Herrn diente. Was glaubt ihr, wer dieser andere Herr ist? Wer ist das? Wenn wir nicht bei Gott sind, dann dienen wir Satan. Es gibt keine graue Zone. Der oder der. Aber dazwischen gibt es nicht. Ja, viele geben sich die Illusion hin, dass sie sich neutral verhalten. Sie meinen doch tatsächlich, dass es möglich ist, weder Gott noch Satan zu dienen. Das stimmt aber leider nicht. Ja, wir müssen uns ständig entscheiden, wem wir dienen wollen. Ein Dazwischen gibt nichts. Ja. Man liest also mal so in der Gemeinde in Ephesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das steht da so in dem Brief an die Ephesus in Offenbarung, Kapitel 2. Aber dem Rat Gottes ist eindeutig. Tut Buße und tu die ersten Werke. Das geht weiter in der Offenbarung. Ja, was passiert mit diesem jungen Sohn, der viel Geld alles hatten? Ich weiß nicht, wie lange hat er gebraucht, also mal so das Geld alles auszugeben. Ja. Da kommt der Absturz, Vers 14 bis 16. Nachdem alles weg war, Freunde, Geld, freies Leben landet er in die Misere. Und wisst ihr denn, also das war so vielleicht eine jüdische Geschichte, aber bei einem Bauern, der Schweine gezüchtet hat. Könnt ihr euch das vorstellen für einen Jude, was das bedeutet? Ja? Schwein ist ein unreines Tier. Und jemand, der also mal so Schweine züchtet, war mit Sicherheit kein Jude. Sonst würde er das nicht tun. Ja? Und er landet hier. Ja? Aber glaubt ihr, dass er glücklich war? Ja. Glaubt ihr, dass er satt war? Nein. Aber selbst wenn der Leib nicht hungern muss, so hungert doch die Seele. Ja. Und dieser Absturz, das ist veranschaulich vielleicht also mal so eine Situation, die wir vielleicht kennen, dass ein Mensch in die Fallgrube der Sünde auch landet. Ja. Und versucht mit großer Anstrengung also irgendwo was zu krapsen, was mich am Leben erhält. Aber das reicht nicht. Es ist nicht genug. Das kann nicht mein Leben fühlen. Nein. Ja, das ist also eine traurige Geschichte. Aber manchmal müssen Menschen viel Kummer und Leid durchmachen, ehe sie bereit sind, also wirklich nachzufragen, ob der Einzige zu schauen, der ihre Situation ändern kann. Ich wünsche euch das nicht. Aber das Leben ist es so. Der Mensch ist es so. Wir sind alle in den Sünde geboren. Und wir sind nicht erspart, irgendwo etwas zu erleben, was vielleicht also dem Herrn nicht gefällt. Ja. Ja, viel Kummer, viel Leid. Kommen wir wieder nochmal auf Martin Luther. Der hat das in seinen ersten Jahren als Mönch erfahren und später darüber gedichtet. Er sagt: Ich fiel auch immer tiefer drein. Es war kein Guts am Leben mein. Zur Hölle muss ich sinken. Das sind also vor 500 Jahren, hat er das also auch gedichtet. Oder Paulus, der sagt in der Schrift, in Römer 7, lies doch mal Römer 7, das ist sehr interessant. Denn ich weiß, dass in mir das ist in meinem Fleisch nicht Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Ja. Und könnt ihr euch das vorstellen, wenn der Paulus das sagt, was sollen wir denn selbst sagen? Ja, ein Apostel, der das also so uns das einfach unverblümt also weitergibt. Da sollen wir wirklich also hier wirklich nachschauen. Ja, dann fragen wir uns, was haben wir denn mit unserem Erbe bekommen? Unser geistliches Erbe. Ist es euch alle klar, von was wir reden? Ja. Ich denke, es gibt keinen Menschen, der in seinem Leben keinen Absturz erlebt hat. Vielleicht nur die kleinen Kinder, klar. Aber die Erwachsenen. Vielleicht mehrere Abstürze. Wer weiß. Aber der Herr weiß es. Ja, wenigstens einen Absturz. Da platzen dann alle Träume und man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und wie reagieren wir? Ja. Sollen wir dann reagieren also und bleiben in der Situation, wo wir geblieben sind? Oder suchen wir wie der verlorenen Sohn etwas anderes? In dieser Gesellschaft ist also eine Gesellschaft, die ziemlich hart, also mit Ellbogen ist. Der ein berühmter Mann, der hat gesagt, yes, we can. Und eine andere Frau, die hat gesagt, ja, wir schaffen das. Ja, schaffen wir das? Von allein? Ja, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ist das bekannt, dieser Spruch? Ja, stimmt das? Ja, immer wieder werden wir aufgefordert, unsere Schicksale in die Hand zu nehmen. Dann würde sich der Erfolg schon einstellen. Aber kommen wir wieder nochmal auf die Schrift. In 1. Korinther 3, 11 bis 15. Das ist sehr interessant. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand aus diesem Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer proben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer. Ja, ist das genau die Situation des verlorenen Sohnes. Weil er sagt, der wird Schaden leiden, aber er selbst aber wird gerettet werden. Da sind wir nachher weiter. Mein Handeln hat Konsequenzen, nicht nur für mein zukünftiges Leben, dass ich also gerettet bin, dass ich ewiges Leben, sondern für mein jetziges Leben. Alles, was ich tue, hat Konsequenzen für mich selbst heute. Die Heimkehr, das geht weiter. In Vers 17 geschieht etwas ganz Entscheidendes. Da ging er in sich. Er denke nach. Ja. Aber das ist eine radikale Weichenstellung. Ja. Ein Herwahren. Ja, er kommt zu sich. Er erkennt die Trugbilder, Illusionen, die ihn gefangen genommen haben. Er stellt sich seinen eigenen Zustand selbst ein und aber er stellt sich Gott und seine Schuld, das heißt, er tat Buße. Es fällt ihm plötzlich ein, ja, dass er es zu Hause viel besser haben könnte bei seinem Vater. Ja, Sünde ist das Resultat unserer Trennung von Gott. Das ist immer so. Wenn eine Sünde da ist, dann weicht Gott ab. Der bedrängt uns nicht, sondern wir entfernen uns von ihm. Es ist nicht von ihm aus, sondern von uns aus, so wie der verlorene Sohn. Der hat seinen Vater verlassen. Nicht Gott ihn verlassen, sondern wir. Tja. Und das ist immer das Resultat unserer Trennung von Gott. Ja. Und der tat Buße. Ja, und wenn wir wieder zurückkommen wollen in eine reine Beziehung mit dem Herrn, dann müssen wir das auch tun. Tja, aber der Entschluss alleine ist zu wenig. Er muss in die Tat umgesetzt werden. Ja, ich habe das erkannt, aber ich muss gehen. Zwei Worte sind hier wichtig, aufmachen und gehen. Das heißt, Lösung von allem Leben und Gang in ein neues Leben. Abschied und neue Zukunft. Herrschaftswechsel. Das haben wir schon vorher gehört. Ja, ich verlasse dem harten, fremden Herrn, der Satan, und gehe zurück zum liebenden Vater. Sola fide, allein durch den Glauben. Dann jetzt die Ankunft beim Vater. Ja, aber wie soll er seinen Vater noch unter die Augen treten? Ich habe so viel Schuld bei mir angesammelt. Was wird er mir da sagen, was vorgefallen ist? Da gibt es nur eine Möglichkeit, das muss er ehrlich bekennen, dass er Schuld gehabt hat. Er muss eingestehen, dass sein Vater so tief enttäuscht hat. Ja. Er hat nun kein Recht mehr, in die Position des reichen Sohnes zurückzukehren. Was heißt das? Demütig und Reue, wieder beim Vater zu sein. Und das ist jetzt also dem Frucht, die Samen der Gläubigen. Wenn wir wieder zurückkommen zum Herrn, die Demut und die Reue für mein Fehlverhalten, dann bringt es etwas Neues, die also hineingepflanzt wird und wieder neu sprießen kann. Ja. Demütig will er einfach darum bieten, ein untergeordneter Mitarbeiter im Haushalt seines Vaters zu werden. Nur so entstehen Früchte. Ein einfacher Arbeiter nur. Hauptsache daheim, Hauptsache beim Vater, denn er wird ihn gut versorgen. Gesagt, getan. Das tut er. Aber nun kommt etwas überraschend. Etwas Schönes. Ja. Wie kommt der Vater zum Sohn? Der hat schon von weit weg schon gesehen. Ja, ohne Fernglas. Er wüsste schon, dass er kommt. Ja. Vielleicht war der Weg noch lange, bis der Sohn da war. Aber der Vater hat schon gewusst. Ja, als der Sohn sich seinen Eltern ausnähert, erkennt der Vater ihn schon von Weitem. Lässt alles stehen und liegen und läuft ihm entgegen. Kennt ihr auch diesen Christus, der in Rio de Janeiro ist? Ich weiß, wie groß ist das, Leandro?
Ich war noch nie oben.
Du warst nicht oben. Aber kennst du das Bild? Ja, klar. Wer kennt das Bild nicht? Ja. Ja, der Christus, der macht also die Armen auf. Von weit weg, der ist so groß, dass er also wirklich ihn sehen kann. Also ganz klar. Ja, großes Mitleid hat er mit ihm. Ja, der macht ihn also keine Vorwürfe. Er fällt ihm um den Hals und begrüßt uns ihn überschwänglich. Ja. Und als er dem Sohn seine Schuld bekennt, dann sagt er, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das fällt ihm der Vater ins Wort. Und Sinn, natürlich bist du noch mein Sohn, da wirst du auch immer bleiben. Es ist ein sehr wichtiger Satz. Der Sohn bleibt Sohn. Ja. Ja, dann lässt er ihn erstmal neu einkleiden. So wie er sich für den Sohn eines reichen Mannes gehört und schenkt ihm einen Siegelring als Zeichen, dass er zur Familie gehört. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich habe dich von weit weg gesehen. Ja, freilich können wir nicht von Gott fordern. Das steht uns nicht zu. Ja, wir müssen vielmehr beschämt unsere Schuld bekennen. Buß- und Bettag, Mittwoch, der 15. November. Schade, dass dieser Feiertag also mal also abgeschafft wurde. Aber denkt nach. Denkt nach. Ja, ich weiß nicht, gibt das in Amerika, Buß- und Bettag? Nein. Frankreich auch nicht. Ja. Bitte?
In Sachsen, klar.
Ja, freilich können wir bei Gott nicht fordern und beanspruchen. Wir müssen vielmehr beschämt unsere Schuld bekennen und bitten, dass uns der Vater nicht wieder fortschickt. Aber das ist nicht wahr. Gott hat uns nicht fortgeschickt. Wir sind selber weggegangen. Das ist aber keineswegs eine übertriebene christliche Demutshaltung. Das ist eigentlich, so wie ich vorher gesagt, die Samen der Früchte, die er gibt. Was habt ihr mit dem Vermögen gemacht, mit dem ihr ins Leben aufgebrochen seid? Habt ihr es so ganz eingesetzt, dass es euren Mitmenschen dient und Gott hört? Ja. Aber manchmal sind wir so egoistisch, dass wir sagen, jetzt habe ich mich bekehrt und dafür das ewige Leben beim Herrn bekommen. Jetzt kann ich frei leben, wie meine Vorstellung entspricht. Jetzt habe ich alles geschafft. Ich habe alles bekommen, was der Herr eigentlich mir geben wollte. Jetzt, ja, lebe ich, so wie ich mich vorstelle. Ja. Aufsässigkeit ist wie ein Kind, der sich gegen seine Eltern rebelliert. Ich nehme alles, was mich zusteht und lebe mein Leben. Tja. Und manchmal Erwachsene sind wie Kinder. Ja. Also wir müssen nicht auf die Kinder schauen. Ja, wie der Vater in der Geschichte wartet Gott geduldig darauf, dass wir zur Vernunft kommen. Ja. Aber auch macht Gott uns deutlich, dass wir seine geliebten Kinder sind und bleiben. Ja. Bei Charlie und Margaret, eure Kinder sind immer eure Kinder. Bis eurem ganzes Leben. Ja. Das bleibt so. Es gibt was. Ja, Paulus bestätigt es in der Römerbrief, jetzt Kapitel 8. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, das müssen wir denn wirklich uns wirklich sehen. Unsere Heimkehr zum himmlischen Vater geschieht immer wieder aufs Neue in der Beichte. Und die vornehmen Kleider, die uns der Vater bei der Heimkehr anlegen lässt, sind Christi Blut und Gerechtigkeit. Ja, Epheser 1, 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja. Soli Deo Gratia, allein aus Gnade. Ist das nicht schön? Das Fest. Der Vater lässt das Mastkalb schlachten. Mit bestem Fleisch wird ein Freudenfest gefeiert, weil der verlorene Sohn heimgekehrt ist. Man isst nicht nur, sondern man singt auch und tanzt dazu. Der fröhliche Lärm dringt in der Abendstille hinaus. Glaubt ihr, dass es so was wahr ist? Wenn ein Kind wieder zurück zu seinem Vater kommt, dass ein Feier im Himmel ist? Glaubt ihr das? Da wird gespielt. Da wird gesungen. Es wird getanzt. Ja, da kehrt der ältere Bruder von der Feldarbeit zurück. Ein Knecht gibt ihm Auskunft, warum da im Haus spontan ein Fest gefeiert wird. Da wird der ältere Bruder wütend. Wow. Er weiß genau Bescheid, wie schäbig sich sein jüngerer Bruder dem Vater gegenüber verhalten hat. Und dieser Sohn ist die eigentlich tragische Gestalt in dieser Geschichte. Das ist der Sohn, der immer zu Hause geblieben ist und da verloren droht. Das wird erkennbar an seiner Reaktion auf die Freude des Vaters. Aber in der Anklage des zweiten Bruders kann man also drei Prinzipien nochmal schauen, die uns vielleicht zum Nachdenken bringen kann. Ja. Drei Prinzipien, auf die viele Menschen ihre Beziehung zu Gott gründen und dabei scheitern. Der erste Prinzip ist Christsein als Leistung. Der erste Vorwurf des Sohnes besteht in dem betonten Hinweis auf seine Leistung. So viele Jahre diene ich dir. Vers 29. Ich mache zu viel für dich. Ich singe, ich mache Musik, ich mache das so. Ich gehe mal jeden Tag also in dem Gebet. Ich mache die Bibelstunde, ich mache das in dem Gottesdienst. Ich mache die Evangelisation, ich verteile Traktate und so weiter. Für wen mache ich das? Für mich? Oder mit Freude für den Herrn? Ja. Sole gratia, allein aus Gnade. Nicht, was ich tue, wird mich weiterbringen, wird mir also auch mit Sicherheit also im Himmel etwas zu verdienen, aber dem ewigen Lesen beim Herrn wird mir das nicht geben, sondern nur sola, also allein aus Glauben. Ja. Das zweite Prinzip ist Christsein als Moral. Nie habe ich dein Gebot übertreten. Kennt ihr die 10 Gebote? Das ist alles enthalten drin. Wer hat das nicht übertreten? Ich kann das nicht sagen. Also, nee. Nie habe ich dein Gebot übertreten. Das ist stark. Ne? Ja, das ist die vorwurfsvolle Bemerkung vom älteren Sohn, die auf einer sehr überheblichen Selbsteinschätzung beruht. Ich bin besser als dem anderen. Ja, ich habe besser verdient, sozusagen, ich bin besser als er. Und der dritte Prinzip ist Christsein als Verzicht. Der dritte Teil ist also eine bitteren Beschwerden. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Stimmt nicht. Am Anfang hat er auch seine Erbe bekommen mit dem anderen Sohn. Ich weiß nicht, wie das in eurer Übersetzung ist, aber bei mir, Moment, ich lese hier. Und der jüngere Sohn von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und danach, und er teilte ab und gut unter sie. Sie, das ist der verlorene Sohn und der Sohn, der beim Vater geblieben ist. Also das stimmt nicht, was er sagt. Ja, ja, der hat sich klar benachteiligt gefühlt. Und genau diese Lebenshaltung vermitteln viele Christen. Wohin führt eine solche Haltung, Vorstellung und Praxis? In die Freudlosigkeit? Auf einmal werden Menschen krank. Nicht krank körperlich, vielleicht auch körperlich, aber krank seelisch. Manchmal fallen diese Menschen in eine Depression, die dann in eine Verweigerungshaltung Gott gegenüber zum Ausdruck kommt. Er wollte nicht hineingehen. Man hat null Bock auf Gemeinde. Nach geistlichem Leben, letztendlich auch auf Jesus. Null Bock. Kennt ihr das? Die Kinder, die also mal größeren Kinder haben, kennt dieser Spruch. Kein Bock. Ja. Das können wir wirklich also da wirklich also sich fragen, ja, was habe ich denn gemacht? Aber gerade jetzt die Bedeutung vom Herrn, vom Vater, der zweite Satz in Vers 28, besonders wichtig. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Ja, zwei Söhne, zwei Verhalten und da sind wir also geteilt vielleicht manchmal, einmal den. Und dann der Vater, der wir, so wie in Rio de Janeiro, die Arme auf, kommt her zu mir und die mühselig und beladen sein, ich will euch erquicken. Das ist eigentlich das Christsein und dem Gott, die wir anbeten. Ja. Gott kommt zu dir und mir. Ja. Komm, feiert mit, der Tisch ist extra für dich gedeckt. Ja. Ich möchte zum letzten Mal so einen Vers auf 1. Johannes 3, Vers 1 lesen, aber ein ist sicher. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja. Aber wenn wir ihn erkannt haben, ja, dann wissen wir, dass er eine so große Liebe hat. So viel Geduld mit uns. Ja. Und da steht wieder nochmal also dieser Spruch von den Aussage von Martin Luther, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein die Schrift. Amen.